Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In London gehen am Abend die Olympischen Sommerspiele zu Ende. Zwei Wochen lang kämpften mehr als 10.000 Athleten aus 204 Ländern um die Medaillen. Es seien absolut fabelhafte Spiele gewesen, sagte IOC-Präsident Rogge. Er lobte besonders die gute Vorbereitung von Gastgeber Großbritannien und den reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe. Selbst bei den Londonern war von den ursprünglichen Bedenken gegen die Großveranstaltung am Ende nichts mehr zu spüren. Zur Stimmung in London kurz vor Ende der Spiele nun Annette Dittert live aus der britischen Hauptstadt.
Die Abschlussfeier hier in knapp zwei Stunden soll eine Riesenshow werden. Ein Streifzug durch die britische Musik und Stars sollen erscheinen, von den Spice Girls bis hin zu Annie Lennox. Und eins steht jetzt schon fest, die Briten werden sich und ihr neues Selbstbewusstsein hier enthusiastisch feiern. Und die Party ist damit noch nicht vorbei. In gut zwei Wochen beginnt mit den Paralympics der zweite Teil des Londoner Sommermärchens. 2 Millionen Karten sind bereits verkauft und damit zurück nach Hamburg.
Bei der Abschlussfeier wird der Ruderer Christoph Wilke die deutsche Fahne ins Stadion tragen. Er hatte mit dem Achter eine der 11 Goldmedaillen für das deutsche Olympiateam geholt. Insgesamt belegte Deutschland Platz 6 im Medaillenspiegel. Die meisten Auszeichnungen holte das Team der USA, gefolgt von China und Großbritannien. Am letzten Wettkampftag fielen noch 15 Entscheidungen. Edelmetall für Deutschland gab es aber nicht mehr. In Ägypten gibt es überraschend Umwälzungen in der Führungsspitze des Landes. Präsident Morsi entließ mit sofortiger Wirkung Verteidigungsminister Tantawi sowie den Stabschef Annan. Zudem hob er vom Militärrat eingeführte Regelungen auf, die seine Befugnisse einschränkten. Das Militär hat in Ägypten seit Jahrzehnten eine zentrale Machtstellung. Nach seinem Wahlsieg im Juni war Morsi, der Kandidat der Muslimbruderschaft, mehrfach mit dem Militärrat aneinandergeraten.
In einer Art politischem Handstreich setzte heute der ägyptische Staatspräsident die alte Führung der mächtigen Armee ab und ersetzte sie durch Generäle seines Vertrauens. Das gab sein Sprecher heute Nachmittag bekannt. Außerdem setzte er jene Verfassungsartikel außer Kraft, die seine Vollmachten erheblich eingeschränkt hatten. Diese Verfassungszusätze hatte der regierende Militärrat kurz vor Mursis Wahl zum Präsidenten des Landes erlassen, um Macht und Einfluss des Militärapparates zu sichern. Zu den Entlassenen gehört auch Verteidigungsminister Tantawi, der als Vorsitzender des Militärrats das Land seit dem Sturz Mubaraks geführt hatte, bis zur Vereidigung Mursis als Staatspräsident Ende Juni. Morsi beließ ihn in seinem Amt als Verteidigungsminister. Tantawi galt als der eigentlich starke Mann des Landes. Mit ihm hatte Morsi Anfang dieser Woche den Sinai besucht, nachdem Terroristen dort ägyptische Soldaten überfallen und getötet hatten. Diesen Überfall hatte Morsi Mitte der Woche benutzt, um ein erstes Mal hochrangige Militärs aus dem Sicherheitsapparat zu entlassen und die Posten mit Offizieren seines Vertrauens zu besetzen. Bisher hatten viele Ägypter das Militär verstanden als ein Korrektiv gegen die Übermacht der Moslembrüder. Dem will Morsi offensichtlich ein Ende setzen. Er will ganz offensichtlich die ganze Macht dem Land, um Ägypten umzubauen nach den Vorstellungen der Moslembrüder. Ob das Militär sich das gefallen lässt, das ist jetzt die große Frage.
In Syrien gehen die Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen mit unverminderter Härte weiter. Die Armee setzt schwere Waffen ein, wie diese Bilder aus Aleppo zeigen sollen. Die Rebellen teilten mit, sie hätten strategische Positionen zurückerobert. Auch in der zentralsyrischen Provinz Homs und in der Hauptstadt Damaskus flammten neue Kämpfe auf. Menschenrechtsaktivisten zufolge sollen seit Beginn des Konflikts mehr als 20.000 Menschen getötet worden sein.
Nach dem Erdbeben im Iran sind bislang mehr als 220 Tote geborgen worden. Nach Angaben der Behörden sind 1.400 Menschen verletzt. Es wird aber befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigt. Viele Verletzte schweben in Lebensgefahr. Die Krankenhäuser können den Ansturm der Menschen kaum bewältigen. Das Epizentrum des Bebens lag im Nordwesten des Landes, nahe der Millionenstadt Tebris. In der Region sind zahlreiche Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.
Es waren gleich mehrere Beben, die die Provinz Aserbaidschan im Nordwesten Irans innerhalb von 11 Minuten erschüttert haben. 20 Dörfer seien dem Erdboden gleichgemacht, hieß es in einem Bericht des Roten Halbmonds. Über 130 Dörfer weitgehend zerstört. Auf dem Dorf, wo man hauptsächlich mit Lehmziegel baut, hielten die Gebäude den Erdstößen nicht stand. Zum Glück ereignete sich das Beben am Tag und die meisten Menschen hielten sich im Freien auf. Ich wollte gerade aus der Tür laufen, als die Decke einstürzte. Es fühlte sich an, als würde die ganze Welt durchgeschüttelt. Ich bin einfach rausgerannt aus dem Haus. Für die mehr als 800 Rettungskräfte war es nicht einfach, die betroffenen Dörfer noch in der Nacht zu erreichen. So stieg die Zahl der Toten und Verletzten erst in den Morgenstunden dramatisch an, nachdem das ganze Ausmaß des Bebens zu sehen war. Nach offiziellen Angaben seien die Rettungsarbeiten eingestellt. Jetzt wolle man sich um die Überlebenden und die 36.000 Obdachlosen kümmern. Aus Angst vor Nachbeben hatten viele die Nacht im Freien verbracht. Im Iran kommt es häufiger zu Erdbeben, weil hier mehrere tektonische Platten aufeinandertreffen. Die jetzigen Beben sollen in einer Tiefe von 10 Kilometern stattgefunden haben.
Die Diskussion über das Ehegattensplitting entwickelt sich zu einem Streitthema in der Koalition. Die FDP verlangt, auch homosexuellen Lebenspartnern diesen Steuervorteil zu gewähren. Am Wochenende war ein entsprechender Brief von Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger an Finanzminister Schäuble bekannt geworden. Die Union lehnt das überwiegend ab. Auf dem Tisch liegt auch der Vorschlag, statt der Ehe die Erziehung von Kindern zu fördern.
Wenn ein Kabinettsmitglied dem anderen öffentlich Briefe schreibt, dann droht meist Ungemach. Jüngster Fall, die Justizministerin verlangt vom Finanzminister, die sogenannte Homo-Ehe möglichst schnell der Ehe steuerlich gleichzustellen. Und dabei weist Leutheusser-Schnarrenberger einen Großteil der FDP-Fraktion hinter sich.
Nach wie vor sind diese Paare wirklich benachteiligt. Von daher müssen wir auch nicht unbedingt das Bundesverfassungsgerichtsurteil nächstes Jahr abwarten. Die Politik kann handeln und sie muss endlich die Ehe mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft gleichstellen.
Kern der Forderung, das Ehegattensplitting soll auch für lesbische und schwule Paare gelten. Konservative Unionspolitiker lehnen das ab und nutzen die Gelegenheit, für einen Ausbau des Ehegattensplittings zum Familiensplitting zu werben.
Kinder sind unsere Zukunft. Und deshalb muss der Staat hier auch zusätzliche Leistungen erbringen.
Das würde bedeuten, je mehr Kinder, desto geringer die Steuerbelastung der Familie. Unterstützung gibt es dafür von der SPD.
Es ist ziemlich unsinnig, nur die Ehe als Institution zu fördern, sondern vor allem müssen wir Kinder und Kindererziehung fördern. Deswegen glaube ich, dass Familien mit Kindern stärker im Steuerrecht berücksichtigt werden müssen, als das heute der Fall ist.
Die Linke kann sich mit dem Familiensplitting so gar nicht anfreunden.
Falsch ist, das über das Steuerrecht versuchen hinzubekommen. Denn bei einem Familiensplitting würden immer diejenigen, die hohe Einkommen haben, profitieren.
Und auch innerhalb der Koalition gibt es Gegner. Ob Familiensplitting oder ausgeweitetes Ehegattensplitting, beides würde für den Finanzminister richtig teuer. Deshalb lehnt er, wie auch etliche Haushaltspolitiker der Koalition, den Vorstoß ab.
Entlang der Elbe ist an die Flutkatastrophe von vor 10 Jahren erinnert worden. Im August 2002 hatten ausgiebige Regenfälle die Elbe und ihre Zuflüsse anschwellen lassen. Das Hochwasser floss dann von Tschechien kommend durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg nach Norden. Allein in Sachsen kamen bei den Überschwemmungen 21 Menschen ums Leben.
Eine Radtour auf den Spuren der Jahrhundertflut. So erinnerten die Menschen im Müglitztal bei Dresden heute an die verheerenden Überschwemmungen vor 10 Jahren. Rekordregenfälle hatten auch kleine Flüsse damals schlagartig ansteigen lassen. Das Wasser riss Häuser mit, hinterließ eine Spur der Verwüstung.
10 Jahre danach kann man sagen, wir haben A, aus dem Hochwasser gelernt, B, das Land ist wieder aufgebaut und C, wir haben sehr viel für den zukünftigen Hochwasserschutz getan.
Sachsen war das am schlimmsten betroffene Bundesland. In der Landeshauptstadt Dresden wurden weltberühmte Bauwerke wie der Zwinger und die Semperoper überschwemmt. Landesweit mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen, 21 starben in den Fluten. Gesamtschaden über 8 Milliarden Euro allein in Sachsen. Millionen wurden seither in den Hochwasserschutz investiert, vor allem in den Bau von Deichen. Doch Kritik kommt von Umweltschützern. Statt die Flüsse weiter einzuengen, müssten mehr Überschwemmungsflächen geschaffen werden. Doch selbst Experten gehen davon aus, dass durch den Klimawandel auch in Zukunft mit schweren Überschwemmungen zu rechnen sei.
Eine große Bilderstrecke zur Jahrhundertflut finden Sie unter tagesschau.de. Mit einem Mausklick können Sie interaktiv verschiedene Orte vergleichen. Die Situation während des Hochwassers und heute.
Auf den kanarischen Inseln La Gomera und Teneriffa haben Brände auch an diesem Wochenende hunderte Hektar Wald zerstört. Wie die Behörden mitteilten, mussten mehrere Ortschaften evakuiert werden. Mehr als 4.700 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Extreme Hitze, Trockenheit und starker Wind hatten die Feuer immer wieder angefacht. Auf Teneriffa haben die Einsatzkräfte die Lage inzwischen unter Kontrolle.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 13. August.
Bis zur Wochenmitte wird unser Wetter von dem skandinavischen Hoch beeinflusst, das meist trockene Luft nach Deutschland lenkt. Nur im Südwesten und Westen ist die Luft etwas feuchter und zum Teil gewittrig. In der Nacht vom Saarland bis zu den Alpen mitunter dichtere Wolken und im Schwarzwald lokale Schauer oder Gewitter. Sonst ist es klar oder nur gering bewölkt. Morgen wird es wieder verbreitet freundlich, oft mit längerem Sonnenschein. Im Nordosten bilden sich Quellwolken, ebenso im Westen und Südwesten. Hier entwickeln sich örtlich Schauer oder Gewitter, die auch kräftig sein können. Der Wind weht im Südosten schwach, im Nordwesten mäßig bis frisch. In der Nacht kühlt es ab auf 15 Grad am Oberrhein und 6 Grad in östlichen Bergtälern. Morgen werden bei auflandigem Wind an der Ostsee 19, sonst 21 bis 28 Grad erreicht. Am Dienstag in der Nordosthälfte sonnig, im Süden und Westen mitunter wolkig, örtlich auch Schauer und Gewitter. Der Mittwoch verläuft weitgehend trocken, am Donnerstag zunächst im Osten, später im Westen freundlich, sonst wechselnd bewölkt und hier und da Schauer oder Gewitter.
Um 21.45 Uhr begrüßt sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir erklären, warum der Nordwesten Irans so erdbebengefährdet ist, und wir schauen nach London, wo Olympia in einer beeindruckenden Schlussfeier zu Ende gehen wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.